Berlinerinnen. Sie prägten die Stadt und schrieben Geschichte. Und sie tun es immer noch. Dieser Podcast vom Galissas Verlag mit Hans-Dieter Schreb und Jens Ochmann berichtet von berühmten und von bemerkenswerten Frauen. Auch von Lebenden. Sie erfahren Wichtiges und Interessantes über die Person, um die es geht, aber auch einiges und Typisches über die Zeit, in der sie wirkte, beziehungsweise in der sie wirkt. Jetzt und heute Melli Bese. Melli Bese, das ist ein Name, den man nicht jeden Tag hört. Wer oder was war eigentlich Melli Bese?
Eine berechtigte Frage. Sie war erstens mal eine ungewöhnlich hübsche, schöne Frau. Die Tochter eines Architekten, die selbst Künstlerin werden wollte und wurde, Bildhauerin. Aber, und das macht Melli Bese aus, sie war die erste Frau, die in Deutschland einen Flugschein erwarb, die erste Fliegerin sozusagen. Und das war unmittelbar vor und nach dem Ersten Weltkrieg. Und die Zeitumstände sind so besonders. Und was Melli Bese im Zusammenhang mit dem Fliegen und dem Flugschein erlebte, das spricht so sehr für diese Zeit und hebt sie so raus, dass es sich lohnt, mit ihrem Schicksal zu beschäftigen.
Ja, das sind ja große Worte.
Ja, aber auch angebracht. Melli Bese hätte diese einfache Tatsache, fliegen zu wollen, beinahe das Leben gekostet. Am Ende hat es sogar das Leben gekostet. Man kann es sich nicht vorstellen, wenn man sagt, es kann doch nicht so schwer sein, einen Pilotenschein zu erwerben. Aber damit ist sie, wie bei anderer Gelegenheit formuliert wurde, in eine Domäne eingebrochen, die Männern vorbehalten war. Man muss einfach sagen, die Verhältnisse zwischen Männern und Frauen waren vor dem Ersten Weltkrieg und da eigentlich auch nach dem Ersten Weltkrieg so kompliziert und so verhakt und so falsch organisiert, dass eben jeder Versuch, sein zu wollen wie ein Mann, der Frau als Hochverrat angerechnet wurde und auch so behandelt wurde.
Man könnte ja denken, einen Pilotenschein zu erwerben ist so, als ob Kinder das Seepferdchen fürs Schwimmen erlernen oder Führerschein für die Klasse A oder 2 und so weiter machen. Also, dass es keine große Sache ist, für die man sein Leben riskiert.
Ja, heutzutage. Heutzutage haben Frauen das Recht erworben und das empfinden wir als selbstverständlich, dass Frauen einen Führerschein machen können und Auto fahren können. In Saudi-Arabien wurde es ja auch als großer Fortschritt empfunden, als die Frauen plötzlich dort das Recht bekamen, einen Führerschein zu machen. So ähnlich müssen Sie sich das vorstellen, so fremd war der Gedanke, dass eine Frau ein Flugzeug fliegen will. Das war so ungeheuerlich, das ist so gegen die Natur. Alle Pioniere waren Männer, alle, die da sich versuchten, waren eben Männer, die das Fliegen populär machten oder überhaupt möglich machten. Und nun kommt eine Frau und sagt, das kann ich auch.
Wo und wann ist Melli Bese eigentlich geboren?
Naja, genau genommen ist sie Dresdnerin. Sie ist in der Nähe von Dresden geboren und aufgewachsen. Sie ist geboren am 13. September 1886. Mit einem Wort, sie hat die Jahrhundertwende erlebt, sie hat die Jahre vor dem Ersten Weltkrieg erlebt und das sind Jahre, die vollkommen von dem unterschieden sind, was wir heute erleben. Wir können uns schwer in diese Zeit reindenken und es gehört viel Lesearbeit dazu, um überhaupt zu verstehen, wie verhakt die Verhältnisse zwischen Mann und Frau waren, wie falsch. Nur diese Verhältnisse erklären es ja, dass Melli Bese, als sie den Flugschein machen wollte, einen Hass entgegenschlug, als wollte sie das Heilige Römische Reich persönlich niederlegen. Es ist einfach unvorstellbar, dass Mordversuche gemacht werden, um die Frau am Fliegen zu hindern. Aber man muss es eben sagen, das war nicht nur ein persönliches Interesse, dass sie sagt, ich will da fliegen wie ein Vogel und entsprechend frei sein. Das ist poetisch formuliert und so steht es auch in der Biografie. Aber dahinter steht auch der Angriff auf die Stellung des Mannes, auf die Vorherrschaft des Mannes. Sie maßt sich Dinge an, wenn sie eben fliegen lernen will, die Männern damals vorbehalten war und die man auf keinen Fall auf Frauen zugestehen wollte.
Über welchen genauen Zeitraum reden wir jetzt hier eigentlich gerade? Wie weit war die Fliegerei damals?
Das ist auch eine berechtigte Frage. Der erste Pionier, Otto Lilienthal, war da schon längst abgestürzt, hatte seine Flugübungen hier in Berlin vom Fliegeberg gemacht und dann in der Nähe von Berlin. In Amerika hatten Tüftler wie die Brüder Wright schon die ersten Maschinen gebaut. Und ab der Jahrhundertwende entwickelte sich ja das Fliegen mit rasender Geschwindigkeit. Die ersten Flüge waren ja kleine Hopsereien über hunderte von Metern. Aber schon im zweiten Jahr des Motorflugs konnte man ja schon riesen Strecken zurücklegen für die damalige Zeit. Insofern stand viel in der Zeitung über Flieger, über Flugentwicklung. Und dass sich Mary Bese, die als Kunststudentin viel gesegelt war, dafür interessierte, das lag eigentlich ein bisschen auf der Hand.
Und wie kamen Sie dann wirklich zum Fliegen? Wie ging es dann weiter?
Wie gesagt, der Vater war ein wohlhabender Mann, hatte ihr Studios eingerichtet, sowohl in München wie in Dresden. Und man hätte nun eigentlich glauben können, sie kümmert sich um ihre Kunst. So viele Bildhauerinnen gab es ja zu dieser Zeit auch nicht. Auch damit fiel sie ja auf und hatte sogar von Anfang an auch Erfolg mit ihrer Bildhauerei. Also es ist nicht so, dass sie sich dem Fliegen zugewandt hat, weil keiner ihre Bildhauerwerke schätzte. Wie kann man Faszination packen? Wie kann man das fassen? Warum muss einer auf die Berge steigen? Muss einer den Himalaya erklimmen? Warum muss jemand tauchen? Warum muss einer in irgendwelchen Höhlen sich tummeln? Ich kann es nicht. Ich weiß es nicht, was Leute antreibt, aber wir wissen, dass es das gibt. Und Mary Bese wurde eben von diesem Flugfieber, anders kann man es ja gar nicht zeigen, bezeichnen, erfasst und hatte diesen unbedingten Wunsch zu fliegen.
Damals war ja die Fliegerei auch noch richtige Handarbeit, also unabhängig von den ganzen Studiengängen, die man belegen musste.
Ja, also sie hat ja richtig das von Grund auf studiert. Man hätte ja gedacht, sie will Kapitän werden, was sie alles erstmal an Theorie studierte. Und dann kam eben der Punkt, dass es auch in die Praxis umgesetzt werden musste. Und das Fliegen konnte sie praktisch nur hier in Berlin lernen. Hier gab es den hochmodernen Flughafen Johannisthal. Auf diesem Flughafen wurde gestartet und gelandet, aber da gab es auch Werften. Selbst Zeppelin-Werft gab es da und eine Konkurrenzfirma, einer anderen Konkurrenz.
Was war denn so besonders am Flughafen Berlin-Johannisthal?
Der Flughafen Johannisthal war lebendiges Flugareal und hier hat sie sich angemeldet oder hat sich versucht anzumelden. Man hat sie erstmal von einer Firma zur nächsten verwiesen und hat gesagt, ja, also wir können nicht und wir haben genug andere. Also man wollte keine Frau annehmen, weil man fürchtete, das würde entweder Unglück bringen oder eben Unruhe in dieses Fliegervölkchen, das da betreut wurde. Schließlich hatte sie das Glück, muss man schon sagen, dass die Firma Rumpler sich davon etwas versprach, dass eine Pilotin bei ihnen ausgebildet wird und dass sie damit in die Zeitung kommen würden. Also wurde von der Firma Rumpler, die diese berühmte Rumpler-Taube herstellte, übrigens ein Flugzeug, das für die Flugschüler sehr geeignet war, für die Flugschulen, dass diese Firma Mary Bese also akzeptierte. Mit dem Fluglehrer kam sie noch hin. Das war noch einigermaßen, er war da auch Vorbehalte, aber gut und gerne. Aber die Mitschüler haben wirklich, ich kann es nicht anders sagen, Mordversuche unternommen. Sie haben ja das Benzin abgesaugt. Sie haben die Verspannung an dem, an der Maschine gelöst, sie wäre beinahe abgestürzt. Sie haben dafür gesorgt, dass eine andere Maschine, dass der Motor aussetzte und dass sie da mit ihrem Fluglehrer abstürzte. Sie verletzte sich, wurde mit Morphium gegen die Schmerzen behandelt und hat unter dieser Morphiumsucht von da an regelrecht gelitten. Also bis an ihr Lebensende hatte sie die Sucht nach Morphium, die sie bei dieser Gelegenheit sich zugezogen hat. Und diese Mordversuche, ich mache es hochdramatisch, das wurde aber hingestellt als kleiner, als Bubenstreich, als Lausbubenstreich, als Gott, ja, wenn Frauen solche Sachen machen, müssen sie sich nicht wundern. Das wurde nicht mal ernsthaft untersucht. Und bezeichnenderweise hat sie dann ihren Flugschein morgens in aller Herrgottsfrühe gemacht, als noch kein anderer Flugschüler da war und vor einem ausgewählten Publikum, die heimlich informiert worden waren, ist sie dann geflogen und hat die Übungen absolviert, die vorgeschrieben waren. Und als sie dann wieder landete, war sie ausgebildete und diplomierte Pilotin.
Sie gehörte wahrscheinlich wirklich zu den ersten Frauen überhaupt weltweit, die ja, motorisiert in der Luft waren, oder?
Ja, in Frankreich gab es einige Frauen, die seltsamerweise auch zwei Bildhauerinnen, als ob das eine spezielle Vorbildung wäre für Pilotinnen sei, Bildhauerin zu sein. Es gab einige wenige in anderen Ländern, das muss man schon sagen, sie war nicht die allererste, die das Fliegen lernte, aber eben hier in Deutschland die erste.
Aber über die Fliegerei lernte sie auch ihren späteren Mann kennen, ist das richtig?
Ja, der war auch beschäftigt in einer Firma auf diesem Flughafen Johannisthal, ein Franzose, der ungefähr ihr Alter hatte. Die beiden mochten sich, haben sich dann zusammengetan, haben eine eigene Flugschule aufgemacht, ja sogar eine Fabrikation für Flieger, für Flugmaschinen, für wie sagt man, Flugzeuge, aufgebaut. Also es sah sehr günstig aus, wenn man davon absieht, dass der Mann eben Franzose war, sie mit der Heirat Französin wurde und dass der Erste Weltkrieg vor der Tür stand.
Und das war auch gleichzeitig ihr Unglück, oder?
Ja, aber weiß Gott. Ich habe ja von dem Hass, ja, anders kann man es gar nicht sagen, dem Hass zwischen Männern und Frauen gesprochen, wie man Frauen, die irgendetwas versuchten, das außerhalb der normalen Frauenrolle war, niedergemacht hat in ärgster Weise, wenn es nur möglich war. Und dieser Hass potenzierte sich jetzt noch, als sie, als Melibese Französin wurde. Denn die Deutschen und die Franzosen spielten diese Erbfeindschaft, da hatten sie vielleicht sogar, spätestens seit Napoleons Zeiten hat man sich gegenseitig überfallen. Und in Frankreich herrschte eine furchtbare Angst vor der Konkurrenz aus Deutschland. Man fürchtete, dass die Deutschen, speziell die Preußen hier in, rund um Berlin, die französische klar überstrahlen würden. Sie haben eigentlich, die haben sich gegenseitig gefürchtet und niedergemacht in Worten und in Karikaturen. Was in den Schulbüchern steht, kann man sich heute einfach nicht vorstellen. Also, dass Deutsche und Franzosen also so übereinander geredet und gedacht haben, wie sie es getan haben, konnte eigentlich nur zu einem Krieg führen und hat sie dann auch 1914 geführt.
Du sprichst es gerade an, 1914, der Beginn des Ersten Weltkrieges. Wie ging es dann mit Melibese weiter?
Ja, es ging ganz schnell, sehr furchtbar. Melibese wurde verboten, den Flugplatz zu betreten. Die Flugzeuge, die sie schon für sich und mit ihrer Firma gebaut haben, wurden zerstört und als Brennholz benutzt. Ihr Mann wurde interniert, erst in der Nähe von Berlin. Jedenfalls, Melibese war jetzt plötzlich feindliche Ausländerin, hatte keine Rechte mehr, wurde praktisch enteignet. Und ihre Flugschule, habe ich schon erwähnt, ist geschlossen worden. Sie war nun wirklich ein Opfer dieses Krieges, so als ob sie bombardiert worden wäre oder verjagt worden wäre als Flüchtling.
Und schafften Sie nach dem Krieg einen Neuanfang?
Na, der war ja besonders schwer zu schaffen. In ganz Deutschland war ja das Fliegen verboten worden, das Herstellen von Flugzeugen war verboten worden. Man musste ja bis nach Russland ausweichen, um wieder fliegen zu können, deutsche Flugzeuge. Also diese Zeit nach dem Ersten Weltkrieg war nun genauso hart wie die Kriegszeit selbst. Medibese hat versucht, die Regierung zu verklagen, hat von der Reichsregierung eine Entschädigung erstritten. Aber als sie endlich kam, kam die Inflation und dabei ging viel verloren. Und durch falsche Investitionen ging der Rest verloren. Also sie war nach kurzer Zeit genauso arm, wie es im Krieg gewesen war. Und 1925, die Ehe zerbrach auch noch, das ist auch noch dazu. Also sie war 1925 verzweifelt bis dort hinaus und hat damals Selbstmord begangen. Also man kann sagen, sie war noch ein spätes Opfer des Ersten Weltkriegs geworden.
Hat man sie eigentlich ganz vergessen in Deutschland oder wurde sie trotzdem bedacht? Gibt es Plätze, gibt es Schulen, die nach ihr benannt worden sind?
Man ist erstaunt, wie viele Schulen nach ihr benannt worden sind. Es gab Briefmarken und andere Ehrungen. Also wer sich überhaupt für Fliegen interessiert und für Fliegerei und die Entwicklung des Fliegens, stößt sehr schnell auf Medibese. Und man ist erstaunt, wenn man einmal im Internet nachschaut, wie populär sie noch ist. Natürlich, man muss ein bisschen Interesse am Fliegen haben und an der Fliegerei, sonst bleibt sie verborgen.
Und 1975 hat Medibese auf dem Friedhof Berlin-Schmargendorf auch noch ein Berliner Ehrengrab erhalten.
Ja, das zeigt, wie die Stadt Berlin am Ende sie als Berlinerin eingeschätzt hat.
Starke Berlinerin, darum geht es in diesem Podcast. Und heute ging es um eine Pionierin, um eine Frau, die man vielleicht nicht so kennt, aber die ihre Faszination und den Traum vom Fliegen nie aufgegeben hat. Medibese. Herzlichen Dank, Hans-Dieter Schreeb, für die Erinnerung an diese bemerkenswerte Frau.
Vielen Dank.